Ja, dass die Predigt aus dem Neuen Testament ist, hat ja Sigi schon verraten. Und ihr konntet es euch vielleicht auch schon denken, möchte gerne mit euch weitergehen im Markus-Evangelium Kapitel 6. Die Verse 1 bis 13, Markus 6, die Verse 1 bis 13. Ich lese erstmal den Text in der Zürcher Bibel, Markus 6, 1 bis 13. Von Jesus ist die Rede, seine Jünger natürlich mit ihm, also Markus 6, Vers 1. Und er ging weg von dort. Und er kommt in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm. Und als es Sabbat geworden war, begann er in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, waren überwältigt und sagten, woher hat der das? Und was für eine Weisheit ist das, die ihm gegeben ist? Und solche Wunder geschehen durch seine Hände. Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder des Jakobus, des Joses, des Judas, des Simon? Und leben nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sagt zu ihnen, nirgends gilt ein Prophet so wenig wie in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein einziges Wunder tun, außer dass er einigen Kranken die Hand auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Dann zog er in den umliegenden Dörfern umher und lehrte. Und er ruft die 12 herbei und er begann, sie zu Zweien auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, nichts auf den Weg mitzunehmen, außer einen Stab. Kein Brot, keinen Sack, kein Geld im Gürtel, nur Sandalen an den Füßen und zieht euch kein zweites Kleid an. Und er sagte zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Wo ein Ort euch nicht aufnimmt und man euch nicht zuhört, von dort geht wieder weg und schüttelt den Staub von euren Füßen. Das soll ihnen ein Zeichen sein. Und sie zogen aus und verkündigten, man solle umkehren. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ja, liebe Gemeinde, Jesus und seine Jünger wieder auf dem Weg. Weg von Kapernaum nach Nazareth. In Kapernaum, da hatte Jesus ja sozusagen sein Basislager. Von hier aus operierte er. Hierher kam er auch immer wieder zurück ins Haus von Simon und Andreas. Aber ganz willkommen bei allen war er auch nicht mehr, dieser Jesus. In die Synagoge dort konnte er nicht mehr gehen. So sehen wir nun, wie er nach Nazareth geht. Warum, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er ja diesen Beinamen hat, Nazareth. Jesus von Nazareth. Da ist er zwar nicht geboren, das war ja in Bethlehem, aber es ist die Stadt seines menschlichen Vaters. Seine irdische Heimat. Da ist er aufgewachsen, da kennt er jeden Stein, da hat er mit den anderen Kindern gespielt, da hat er seine Berufsausbildung bekommen, wahrscheinlich, wie es so üblich war, bei seinem Vater, dem Menschlichen. In Nazareth ist Jesus erwachsen geworden, da kennt er die Leute und die Leute kennen ihn. Und das ist das Problem. Sie kennen ihn. Sie wissen, wer da am Sabbat in ihrer Synagoge ist. Sie wissen, wer das ist, der da das Recht eines jeden erwachsenen Juden wahrnimmt, nämlich aufzustehen zur Schriftlesung und dann noch eine Auslegung zu geben, was meistens dann etwas Gelerntes ist von großen und berühmten Rabbinern, was man dann wiedergibt. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber Jesus lehrt ja in eigenem Namen, er zitiert keinen, er spricht mit eigener Vollmacht. Ich aber sage euch, Und das lässt aufhorchen. Und das, was er sagt, noch mehr? Da kann einer mithalten. Da kann einer mithalten mit den großen und berühmten Rabbinern. Donnerwetter. Und das ist einer aus der Nachbarschaft. Das ist ein Sohn unserer Stadt Nazareth. Wow. Da sind sie im ersten Moment sicher auch ein bisschen stolz auf ihn. Einer von uns. Aber dann gehen die Gedanken weiter, ne? Einer von uns, ja, Moment mal. Ist das wirklich dieser Jesus? Ha? Tusche, tusche. Wer? Der? Dieser Jeschua ben Mariam? Der Sohn der Maria? Der ist das? Echt? Ja, stell dir vor. Warum sage ich das so? Weil es schon ein bisschen seltsam ist, dass sie ihn in Nazareth Jesus, den Sohn der Maria, nennen. Da stimmt was nicht. Denn eigentlich, standesamtlich gesprochen, müsste er ja Jesus, der Sohn des Josef, heißen. Aber sie sagen Jesus, der Sohn der Maria. Keiner weiß warum. Auch nicht, warum Josef bei Markus überhaupt nicht vorkommt. Nicht mal sein Name wird genannt. Totalausfall. Aber da ist etwas nicht koscher mit diesem Jesus. Das wissen sie alle. Und da fällt mir ein, neulich in unserer Gemeindeversammlung. Ich weiß nicht, wie wir drauf kamen. Wir haben ja über viel gesprochen. Aber ich weiß noch, dass jemand bemerkte, dass Jesus ja eigentlich auch ein uneheliches Kind sei. Und ich merkte, wie der ein oder andere so ein bisschen protestierte Verhalten. Aber eigentlich ist das genau richtig, liebe Schwestern und Brüder. Natürlich, der Mensch, Jesus, ist ein uneheliches Kind. Zwischen Josef und Maria beginnt die Ehe erst nach Jesu Geburt. Dann aber richtig, auch wenn es die Katholiken bis heute sich schwer damit tun, dann haben Josef und Maria Ehe und Maria kriegt auch noch Kinder, 4 Jungs und mindestens 2 Mädchen. Aber bei Jesus ist das ja noch anders. Der Mensch, Jesus, wird nicht innerhalb einer Ehe geboren. Und deswegen liegt auf seiner Geburt menschlich gesehen ein Makel. Das ist so. Glückwunsch allen, die in anständigen und angesehenen Verhältnissen geboren sind und aufgewachsen sind. Das ist schön. Aber allen geht es nicht so, ne? Ich musste auch immer erklären, und das war mir peinlich in den 60er und 70er Jahren, warum ich denn Böhme heiße und meine Eltern heißen Groß. Ja, mich hat halt der Esel im Galopp verloren. Ne? Heute ist das nicht mehr ganz so wichtig. Aber es ist auch noch nicht so lange her, dass uneheliche Kinder auch vor dem Gesetz gleichgestellt wurden. Früher war das ein Makel. Vielleicht ist das bei dir ja auch so, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte in deiner Familie. Dann lass dich trösten. Bei Gottes Leuten ist das auch nicht immer so. Und trotzdem sind sie Gottes Leute. Und das ist übrigens auch schon im Alten Testament so. Wenn ihr da mal lest, unter dem Blickwinkel, wie sind da eigentlich die Familienverhältnisse, da geht es ganz schön drunter und drüber. Sogar beim großen König David, ne? Was da alles war. Und trotzdem ist er der große König David. Bei Jesus ist es auch nicht anders, liebe Schwestern und Brüder, in seiner Menschheit her. Der Glorienschein, den wir in der Tradition der christlichen, der heiligen Familie so aufgesetzt haben, hat mit der menschlichen Wirklichkeit gar nicht so viel zu tun. In Nazareth rümpfen sie die Nase über diese Familie, ne? Jesus ist kein Kind aus angesehener, gutbürgerlicher Familie. Weil die Nachbarn ja natürlich auch alles mitkriegen. In so einem Kaff, wie es Nazareth damals war. Ist ja nicht vergleichbar mit der großen Stadt, die es heute ist. Damals im Dorf mit vielleicht 200, lass es 300 Einwohnern gewesen sein. Das kenne ich auch gut. Da weiß jeder von jedem alles und noch mehr. Und so wird das damals auch gewesen sein. Und der Dorftratsch blüht. Und natürlich wissen doch alle, dass mit der Geburt von Jesus irgendwas nicht stimmte. Die Maria war ja viel zu früh schwanger, ne? Wisst ihr noch? Und dann waren sie unterwegs, ja, und dann kamen sie zurück und dann hatte sie den Jungen da und naja, manche sagen, der ist nicht mal von Josef. Und da blüht die Fantasie der Leute auf und in der Kirchengeschichte setzt sich das fort. Später bis heute ist das immer so ein Argument bei Leuten, die Jesus runtermachen wollen. Ja. Zum Teil stimmen die Argumente ja sogar. Aber damit kann man Jesus nicht runtermachen. Damit kann man nicht Jesus nicht runtermachen, denn Jesus hat Ansehen bei Gott. Bei Gott kann man damit nicht kommen. Gott ist kein Spießbürger, das steht fest. Menschen schon, sind kleinlich damals und heute. Und da wird Jesus klein gemacht. Erst sind sie ja noch begeistert und dann wird Jesus klein gemacht. Den kennen wir doch. Wer ist das schon? Der soll sich mal an die eigene Nase fassen. Was traut der sich, uns hier was zu erzählen zu wollen? Von jemandem aus so zwielichtigen Verhältnissen lassen Sie sich doch in Nazareth nichts sagen. Ja, und dann kann Jesus da auch nicht viel machen. Jesus kann nicht viel tun in Nazareth, schade. Wie ich neulich schon mal sagte, der Glaube sieht Wunder, man muss Jesus schon vertrauen. Aber wenn man Jesus nicht vertraut, dann ist selbst Jesus machtlos. Machtlos ist Jesus, wenn man ihm nichts zutraut. Ich mache einen Sprung. 2000 Jahre springe ich von Nazareth zu uns heute. Hier ins christliche Abendland. Sind wir nicht auch irgendwie Nazareth? Ist Europa nicht auch irgendwie Jesu Heimat geworden? Das christliche Abendland. Jahrhundertelang war Jesus hier zu Hause, die Kirche eine Macht, jeder war Christ. Man kennt ihn, man weiß alles über ihn. Und heute auch das, was man lange nur hinter vorgehaltener Hand zu sagen wagte. Und jetzt hat Jesus seine Faszination weitgehend verloren. Wir sind ja aufgeklärt, wir wissen alles, sind abgeklärt und Jesus ist uns ein alter Hut, kann in der Garderobe verstauben. Lieber trägt man heute religiös jedenfalls etwas Exotisches, was Schickes. Hauptsache nichts mit christlich. Jedenfalls kommt mir das manchmal oft so vor, wenn ich heute von Leuten höre, die sich jedem Schwachsinn gegenüber interessiert und offen zeigen, die sich von irgendwoher Geschichten holen und sich damit ihre Religion selber stricken. Nur Jesus, der hat keine Chance. Den kennt man ja. Aber ich will auch vor der eigenen Tür kehren. Wie ist das bei uns ganz persönlich? Könnten wir uns auch still und heimlich an Jesus gewöhnt haben? Wir kennen ihn schon so lange, meinen wir, wissen auch alles und alles ist schon so ein bisschen fad geworden. Die erste Liebe, wie fromme Leute gern sagen, ist halt auch schon eine Weile her. Routine ist eingekehrt im frommen Alltag und eigentlich geht es auch gut ohne Jesus. Würden wir uns nicht eingestehen, aber praktisch läuft es auch so ganz gut. Liebe Brüder und Schwestern, die Gefahr besteht, prüfe sich jeder selbst. Wann hat dein Herz zuletzt geschlagen für Jesus, für sein Wort, für das Wunder der Erlösung, dass es dich wirklich gepackt hat? Wann hast du dich zuletzt so richtig gewundert und gefreut über die Liebe Gottes zu dir? Wann hast du zuletzt etwas gewagt für Jesus? Mal was Neues. Alles lange her? Wo ist Jesus zu Hause? So ist der Titel dieser Predigt. Ich werde ja immer danach gefragt, wie ist der Titel oder das Thema der Predigt. Heute, wo ist Jesus zu Hause? Und ja, ich will darauf hinaus, dass Jesus doch bei uns zu Hause sein sollte. In Europa, ja, aber vor allem eben bei dir und mir, in unserem Herzen. in unserem Leben. Da will Jesus zu Hause sein. Und da soll er willkommen sein. Und da wollen wir ihn hören, ihm glauben und ja, auch seine Wunder sehen. Nicht damit wir ihm glauben, sondern weil wir ihm glauben. Jesus bei uns, in unserem Haus, dass es sein Haus sei und werde. In Nazareth muss sich Jesus wundern. Das kommt auch selten vor. Sonst wundern sich ja immer die Leute über Jesus. Hier mal andersrum, traurigerweise. Jesus wundert sich über den Unglauben seiner Landsleute. Eigentlich erwartbar, sagt er selber mit diesem Sprichwort. Daheim haben es die Propheten am schwersten, aber traurig trotzdem. Also geht er in die Umgebung, verkündigt dort das Evangelium. Lass du nicht zu, dass Jesus sich über dich wundern muss. Hör du nicht auf, dich über Jesus zu wundern und zu staunen. Jeden Tag neu. Aber was nun, wenn Jesus eben nicht auf Gegenliebe stößt? Vielleicht bei uns schon, bei uns, seinen Jüngern, aber nicht bei den Leuten drumherum. Was dann? Ist dann die Sache des Evangeliums halt verloren? Gar nicht. Das macht Markus klar, indem er nach der Ablehnung in Nazareth davon erzählt, wie Jesus seine Jünger aussendet. Und hier haben wir schon ein Aufscheinen dessen, was nach Ostern geschehen wird. Aber jetzt ist es ein prophetisches Zeichen. Der Prophet gilt nicht zu Hause. Dann zieht das Wort Gottes eben weiter. Dann ziehen 12 kleine Propheten im Doppelpack durchs Land. Zu zweit, das ist immer gut, damit man sich helfen kann, aber vor allem ist das für das Zeugnis wichtig, für das Zeugnis der Wahrheit. Aus zweier Zeugen Mund wird Wahrheit kund, heißt es im Gesetz des Mose, also ziehen je 2 Zeugen für die Wahrheit, die Jesus selber ist, los. Jesus multipliziert sich sozusagen. Er kann in Nazareth nicht viel ausrichten, aber jetzt versechsfacht sich das Wort schon und zieht über Land. Jesus stattet seine Boten aus mit seiner Vollmacht über die unreinen Geister. Sie müssen sich vor nichts fürchten. Nichts Böses kann ihnen widerstehen, so wenig wie Jesus selbst. Und damit sie das auch wissen, schickt Jesus sie wehrlos und hilflos ins Land. Sie sollen sich auch nicht unnötig quälen, keine Asketen, die sich auch noch selber Schmerzen zufügen, so ist es nicht. Sandalen an den Füßen sollen sie schon haben. Sie müssen nicht barfuß gehen, sie dürfen auch einen Wanderstab mitnehmen. Das macht lange Märsche etwas leichter. Aber eine Sicherung für ihr Leben ist das nicht. Das legen sie ganz in Gottes Hand. Und der wird ihnen helfen. Durch Menschen. Jeden Tag müssen sie darauf vertrauen, dass Gott Menschenherzen bewegt, die ihnen Essen geben und Unterkunft für die Nacht. Und ja, das war damals auch üblich. Es gehörte sich nicht, bei Einbruch der Nacht einen Fremden auf der Straße zu lassen. Aber gezwungen wurde auch keiner dazu. Niemand musste sein Haus öffnen. Aber da, wo das geschieht, dass jemand sein Haus öffnet für die Jünger von Jesus, sagt Jesus, da kehrt ein und seid zufrieden mit dem, was ihr da bekommt. Vielleicht sind es arme Leute und beim Nachbarn hätte es ein besseres Essen gegeben. Das soll euch aber auch nicht interessieren. Seid zufrieden mit dem, was ihr bekommt. Bleibt da. Und dann gebt euren Gastgebern das, was ihr zu geben habt, nämlich mein Wort, das Evangelium vom nahen Gottesreich, dass Gott dabei ist, seine Herrschaft aufzurichten und dass es Zeit ist, das Leben darauf einzurichten. Die Leute einzuladen. Seid dabei, wenn er kommt. Heißt Gott willkommen, so wie ihr jetzt Jesu Boten willkommen heißt. Matthäus hat ein Wort von Jesus behalten, das lautet: Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Man hat Jesus zu Gast, wenn man seine Jünger zu Gast hat. Und bei dem Wort, das Matthäus überliefert, geht es auch um die letzte Entscheidung. Es geht darum, dass Gottes Reich kommt und dass es darum geht, dabei zu sein. Und ob du dabei bist oder nicht, das entscheidet sich an Jesus und auch an seinen Jüngern. Denn Jesus ist in seinen Jüngern unterwegs. Er hat sie beauftragt, das zu tun, was er tut. Und er gibt ihnen das Recht und die Kraft dazu, das zu tun, was er tut. Aber auch für die Jünger gilt, nicht überall werden sie willkommen sein. Aber das soll sie nicht allzu traurig machen, wenn es Jesus selber schon so ergeht, in seiner Vaterstadt. Ja, was wollen die Jünger da erwarten? Nicht traurig sein. Aber auch nicht wütend, schon gar nicht böse werden. Einfach wie Jesus weitergehen, woanders hin, dahin, wo man willkommen ist. Aber eine ernste Sache ist es schon, das soll auch klar werden. Wer die Jünger ablehnt, der lehnt Jesus ab. Daher das prophetische Zeichen vom Abschütteln des Staubes von den Füßen. Von da, wo Jesus abgelehnt wird, da will man nichts mitnehmen, nicht mal den Straßendreck. Und das ist ein Zeichen. Am Tag des Gerichts werden sie die Folgen ihrer Ablehnung spüren. Diese Kehrseite des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, die gehört eben auch zur Botschaft. Wenn es ernst und wahr ist, dass sich an Jesus alles entscheidet, dann gilt es im Guten und im Bösen eben auch. Aber die Jünger sind überwiegend anscheinend willkommen. Die Leute nehmen sie auf, sie hören Gottes Wort. Und deshalb, anders als bei Jesus in Nazareth, heißt es über die Jünger, Vers 13, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Das hat Jesus anders gemacht. Kranke mit Öl gesalbt hat er nicht, jedenfalls steht davon nichts in der Bibel. Vielleicht soll das auch den Unterschied deutlich machen zwischen Jesus und den Jüngern. Jesus hat seine Kraft direkt aus sich selbst von Gott. Die Jünger haben sie nur vermittelt, geliehen von Jesus. Vielleicht macht das Öl das deutlich. Es muss da, bei den Jüngern braucht es ein Mittel. Bei Jesus geht es direkt. Aber das haben sie. Und das gilt auch für uns, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind von Jesus gesandt und bekräftigt. Und wir sollen uns nicht auf unsere eigene Kräfte verlassen in der Sache des Evangeliums. Keine doppelten Böden einziehen, keinen Druck machen, nicht kämpfen und schon gar nicht streiten. Alles, was wir zu tun haben, ist Zeugen zu sein, von Jesus zu erzählen, die Wahrheit nicht zu verschweigen. Von Jesus erzählen als von einem guten Freund, einem Freund fürs Leben, fürs ewige Leben. Von Jesus erzählen als dem wahren Gesandten Gottes, dass wirklich nur bei ihm Gott zu finden ist und nicht woanders. Jesus groß machen, gerade weil er ein Mensch ist, wie du und ich. Weil gerade so die Wahrheit Gottes sichtbar wird. Die Wahrheit des menschenfreundlichen, barmherzigen Gottes wird sichtbar in der Person des Sohnes Gottes. Wo ist Jesus zu Hause? Überall da, wo man ihn aufnimmt. Jesus in dir und mir und bei jedem, der sein Lebenshaus öffnet für Jesus. So einfach, so wahr. Und auch so entscheidend. Es reicht nicht, irgendwie an Gott zu glauben. Es muss schon Jesus sein. Dabei hat Gott sich viel gedacht. Da denk du auch mal drüber nach. Und dann sag es anderen weiter und tu, wozu Gott dich beauftragt hat. Amen.